Die Arbeit fand also auf Zoom vor allem statt. Es war eine sehr produktive, sehr angenehme Zusammenarbeit. Die Gruppe war auch größer als die Gruppe der Beiträgerinnen. Eine sehr interdisziplinäre Gruppe. Wir werden ja gleich noch ein bisschen was sagen zum Aufbau des Bandes. Und wir möchten uns schon jetzt sehr herzlich bei allen Beiträgerinnen für die wunderbare Zusammenarbeit bedanken. Und auch, damit wir das nicht vergessen, ganz besonders herzlich bei Nathalie Zwetz, die hier ist und mit der fast alles schon mal kommuniziert haben und die uns als Hilfskraft wirklich ganz fantastisch unterstützt hat und ohne die es dieses Buch in dieser Form nicht gäbe. Ich möchte auch die Gelegenheit kurz nutzen, um überhaupt noch mal Werbung zu machen für dieses Format der Core Topics. Also wir haben ja auch einen zweiten Core Topics, Transforming Infrastructure oder Rethinking Infrastructure. Auch da ist bereits ein Band erschienen und wir arbeiten weiter daran. Das ZKF ist immer interessiert daran, auch neue Core Topics ins Leben zu rufen. Also wenn jemand eine Idee hat und vor allem eine Idee, die nicht nur eine Person, sondern eine Gruppe von Personen interessiert, würde uns das sehr interessieren, da auch jetzt noch einen dritten Core-Topic zu finden. Wir werden auch noch mal mailen zu diesem Thema. Ja, nach diesem kleinen Auftakt, bei dem ich kurz erklärt habe, um welches Format es sich hier gehandelt hat, darf ich dann an meinen Mitherausgeber Thomas Kirsch übergeben, der Initiator dieses Core-Topics war.
Ich zitiere: Wenn man durch gut geöffnete Türen kommen will, muss man die Tatsache achten, dass sie einen festen Rahmen haben. Dieser Grundsatz ist einfach eine Forderung des Wirklichkeitssinns. Wenn es aber Wirklichkeitssinn gibt, und niemand wird bezweifeln, dass er das seine Daseinsberechtigung hat, dann muss es auch etwas geben, was man Möglichkeitssinn nennen kann. Wer ihn besitzt, sagt beispielsweise nicht, hier ist dies oder das geschehen, wird geschehen, muss geschehen, sondern er findet, hier könnte, sollte oder müsste geschehen. Und wenn man ihm von irgendetwas erklärt, dass es so sei, wie es sei, und dann denkt er, nun, es könnte wahrscheinlich auch anders sein. So ließe sich der Möglichkeitssinn geradezu als Fähigkeit definieren, alles, was ebenso gut sein könnte, zu denken und das, was ist, nicht wichtiger zu nehmen als das, was nicht ist. Ende des Zitates. Sicherlich gibt es Gemeinsamkeiten zwischen Robert Musils Auslassungen zum Möglichkeitssinn im Mann ohne Eigenschaften, die ich eben zitiert habe, und dem hier vorliegenden Ergebnis unseres Nachdenkens oder hier zirkulierenden Ergebnis unseres Nachdenkens über Plausibilität. Den Möglichkeitssinn, also die Fähigkeit, alles, was ebenso gut sein könnte, zu denken, sehen wir nämlich als kennzeichnend für die Praxis des Plausibilisierens. Doch zugleich lässt sich in Absetzung von Musil konturieren, um was es in diesem Buch geht. Während Musil den Möglichkeitssinn nämlich ausschließlich im Denken verortet, öffnen ihn die Beiträge unseres Buches unter anderem gegenüber Fragen der Ästhetik und symbolischen Kommunikation sowie in das Feld der körperlichen Praktiken hinein. Während Musils Beschreibung des Möglichkeitssinns ferner auf der individuellen Ebene verbleibt, setzen wir ihn der Unruhe und den Kontingenzen des sozialen Raumes aus, wo Fragen der sozialen Produktion und Rezeption, der institutionellen Legitimierung und des konflikthaften Aufeinanderprallens unterschiedlicher Möglichkeitssinne virulent werden. Und schließlich ist der Rahmen der Türe, an die der Möglichkeitssinn unseres Buches prallt, nicht derjenige des Wirklichkeitssinns, wie es beim Mann ohne Eigenschaften der Fall ist, sondern die Härte desjenigen, was den Menschen mit größtmöglicher Sicherheit als gewiss erscheint. Das Buch behandelt die soziale Praxis bzw. Inszenierung von Gewissheiten, die als provisorisch markiert sind, was Plausibilität eine temporäre Dimension verleiht. Zugleich, und im Bild von Musil zu bleiben, zwingt Plausibilität die Menschen nicht dazu, sich durch die eine Türe zu zwängen, die dadurch in den Status eines obligatorischen Passagepunkts rückt. Vielmehr lässt sie allerlei Hintertüren offen, indem sie gegenüber der Existenz von Alternativen tolerant ist. Für mich persönlich war der Begriff der Plausibilität eine hilfreiche Heuristik, als ich in meinen religionsethnologischen Forschungen im südlichen Afrika mein Verstehen der Wissens- und Gewissheitspraktiken meiner lokalen Forschungspartnerinnen bemüht war. Erst als ich von der Versuchung Abstand nahm, ihre widersprüchlichen Aussagen und Praktiken in ein die empirische Vielfalt subsumierendes und in sich ambiguitätsfreies Schema zu überführen, erkannte ich, dass es sich bei meinem Untersuchungsfeld um eine Welt der Plausibilisierung handelte, deren Dynamik mein eigentlicher Forschungsgegenstand sein sollte. Umso erstaunter war ich dann, und dieses Erstaunen teilten wir dann ja in der Gruppe, wie untertheoretisiert dieser Begriff weiterhin ist und dies eben nicht nur in meinem eigenen Fach der Ethnologie, sondern auch in den meisten anderen Kultur- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen. Und ich denke, also ich persönlich war dankbar und freue mich weiterhin, dass das möglich war, im ZKF diesem Thema dann auch nachzugehen. Ich übergebe wieder an Christina.
Ja, wir haben uns dann in unserer Einleitung und auch in unseren Unterhaltungen auf drei Weisen versucht, der Plausibilität zu nähern. Und zwar einmal über aktuelle politische Kontroversen und zum anderen über Plausibilisierung in den Wissenschaften. Wir kennen ja alle das neue Vokabular der Fake News, der Alternative Facts, die den internationalen Populismus begleiten, hierzulande auch die Lügenpresse. Außerdem hat uns dann die Covid-Pandemie und die öffentliche Auseinandersetzung darüber, was Fakten eigentlich sind und wie viel Glauben wir der Wissenschaft schenken wollen, wie viel Vertrauen wir in die Wissenschaft haben, gezeigt, dass in kommunikativer Hinsicht auch Fakten der Plausibilisierung bedürfen. Unser Band schlägt deswegen vor, den Begriff der Wissensökologie zu adaptieren und über Gewissheitsökologien zu sprechen. Das erlaubt es uns, die plurale Gleichzeitigkeit und auch die Wechselbezüglichkeit unterschiedlicher Modalitäten und Bewertungen des subjektiven, aber auch des intersubjektiven Erlebens von Gewissheit in den Blick zu nehmen und außerdem auch die Wechselbezüglichkeit von Gewissheitsaussagen und sozialen Praktiken, die Gewissheiten erzeugen, die sie stabilisieren oder die sie auch in Frage stellen, genauer zu untersuchen. Wir haben immer wieder festgestellt, dass Plausibilität einen ambivalenten und sogar eigentlich paradoxen Status in den gegenwärtigen Gewissheitsökologien hat. Wenn Fakten nur auf absoluter Gewissheit beruhen können, dann kann das Denken in Plausibilitäten immer nur defizitär erscheinen. In ein zweifelhaftes Licht werden Praktiken der kommunikativen Plausibilisierung auch dann gerückt, wenn Bemühungen um Applauswürdigkeit als problematische Unterwanderung von Faktizität wahrgenommen werden. Zugleich aber, wie wir eben schon gesagt haben, kommt die soziale Konstruktion von Fakten gar nicht ohne Plausibilisierungen aus. In unserem Vokabular der Infrastrukturen könnten wir vielleicht sagen, dass Plausibilisierungen eigentlich als Infrastruktur von Faktizität wirken. Und schließlich gibt es gewissheitsökologische Konstellationen, wie zu Beginn der Covid-19-Pandemie, in denen Plausibilität trotz ihrer Wahrheit, trotz ihrer Flexibilität eigentlich der einzig mögliche Grad an Gewissheit ist. Im Sinne einer epistemischen Vorstufe des erhofften weiterführenden Erkenntnisgewinns. Plausibilität steht dann hier, wie Stefan Meißner sagen würde, für einen wissenschaftlichen Möglichkeitssinn, über den wir eben schon gesprochen haben, sowie für den Zustand der epistemischen Liminalität, wie er von Martin Böhnert und Paul Retzke untersucht wurde. Als dritte Annäherung haben wir uns mit Ästhetiken und Narrativen des Plausiblen auseinandergesetzt, denn für Plausibilität spielen nicht nur politische und wissenschaftliche, sondern auch ästhetische und narrative Verfahren eine entscheidende Rolle. Ästhetische Verfahren können RezipientInnen nicht nur intellektuell, kognitiv, sondern auch emotional, affektiv überzeugen und zu Applaus bewegen. Ebenso haben narrativ arrangierte Informationen andere Überzeugungspotenziale als nicht-narrative Informationen und können bis dato als unplausibel angesehene Ideen einleuchten lassen. Mittlerweile sprechen wir auch nicht mehr von Verschwörungstheorien, sondern von Verschwörungserzählungen. Das zeigt uns, dass das auch nicht nur positive Wirkungen zeitigt. Für die interdisziplinäre Plausibilitätsforschung sind vor allem kulturell wirkmächtige Narrative relevant, die realitätsformend wirken, also sogenannte kollektive Master-Narratives, in denen sich Gemeinschaften wiedererkennen und sich ihrer kulturellen Grundannahmen versichern. Darüber hinaus kann fiktionale Literatur als Reservoir von Plausibilisierungsstrategien breitere gesellschaftliche Reflexionsprozesse über die Kriterien und Implikationen von Plausibilitätsurteilen anstoßen. Indem sich Erzählungen explizit als Fiktionen ausweisen, reklamieren sie ein strategisches Potenzial, Erfundenes gemäß der eigenen Parameter zu plausibilisieren oder auch Reales zu deplausibilisieren. Gattungen und ihre jeweiligen Plausibilitätsverfahren lassen sich daher als operationalisiertes soziales Handeln verstehen, insofern sie zur Konzeptualisierung und Repräsentation von Wirklichkeit, aber auch als Handlungsanleitung genutzt werden können. Gattungen sind damit dann Formate und Praktiken von Wissen, die jenseits des Beweisbaren plausibilitätssteigernd oder auch plausibilitätsreduzierend wirken. Auch für die Generierung von Zukunftswissen bietet die ästhetische und erlebnisorientierte Seite von fiktionalen Narrativen einen Als-ob-Erfahrungsraum, der über faktisches Wissen hinausreicht und auf sinnliche und emotionale Weise einleuchten kann. Ursula Heise, Literaturwissenschaftlerin und Co-Direktorin des Lab for Environmental Narrative Strategies an der University of California, hat diese Erfahrungsform als Exercise in Secondhand Non-Experience bezeichnet. So können beispielsweise Science-Fiction und Horrorgeschichten die Zukunft der globalen Erwärmung anschaulicher plausibilisieren als die bisher weitgehend folgenlos gebliebenen wissenschaftlichen Ausführungen zu den Konsequenzen des Klimawandels. Das heißt, die Frage, wie Narrative und deren Interpretationen Plausibilität herstellen, ist nicht nur für die Narratologie, nicht nur für die interdisziplinäre methodische Selbstreflexion wichtig, sondern auch für soziale Diskurse, auch für politische Denkmodelle. Und damit darf ich wieder an dich übergeben.
Bevor wir jetzt gleich dankbarerweise einen Kommentar von Achim Landwehr zu dem Buch haben werden, möchten wir ganz kurz keinen Gang durch die Kapitel, keine Angst, aber einen Gang durch die Sektionen vollziehen. Einfach ganz kurz zur Vergegenwärtigung dessen, was wir in den verschiedenen Dimensionen, Sektionen gemacht haben. Die erste Sektion nennt mir Existenzweisen des Plausiblen und das schlägt eine sehr stark weit ausschlagende Brücke zwischen einer ideengeschichtlichen Historisierung des Begriffs, auch in Bezug auf den Begriff der Wahrscheinlichkeit, bis hin zu Diskussionen soziologischer, sozialtheoretischer Art, wo es um Plausibilität als eine konstante menschliche Interaktion geht. In der zweiten Sektion, hier Eigenlogiken des Plausiblen genannt, werden Fallstudien vorgestellt, unterschiedliche empirische Felder aus dem europäischen, auch außereuropäischen Raum, wo die Eigenlogiken, die Eigendynamiken des Plausibilisierens, des Praktiken des Plausibilisierens vorgestellt werden. Es folgt die Sektion 3 mit Plausibilisierungskonflikten, wo unter anderem Themen wie Deplausibilisierungspraktiken, aber auch die konflikthafte Natur letztendlich des Plausibilisierens in den Vordergrund gestellt wird, also wo Fragen beispielsweise auftauchen, die Praxis des Plausibilisierens selbst in machtvollen Konstellationen schon als eine sehr problematische Praxis auffassen würden, die zu unterdrücken ist. Das sind Themen, die hier besprochen werden. Unter dem Titel Interne Vielgestaltigkeit und Vervielfältigung wird unter anderem eine Prämisse in Frage gestellt, die für viele Auffassungen von Plausibilität doch recht charakteristisch sind, nämlich dass es hier um interne, innere Kohärenz, logische Konsistenz geht. Und hier wird aufgefächert, wie letztendlich Plausibilität auch durch eine bestimmte oszillierende Bewegung in Argumentationen beispielsweise hergestellt werden kann. Und schließlich wird ein weiteres Desideratum in der vierten Sektion bearbeitet, nämlich die Vorstellung oder die Tatsache, dass oftmals gerade bei der Analyse von Plausibilität als etwas, das rhetorisch hergestellt werden muss, das quasi ein Akt der Überzeugung ist, oftmals nicht weiter verfolgt wird, was eigentlich tatsächlich damit dann später passiert, beziehungsweise welche Intentionen damit verbunden sind. Bezeichnet wurde die Sektion als lebensweltliche Mobilisierung. Es geht also hier sehr stark um die Zielsetzungen, die mit Plausibilitäten verbunden sind und die Frage, ne, was darauf folgt. Und damit würde ich unseren Teil abschließen und mit Vorfreude an Achim Landwehr übergeben, den viele von Ihnen schon am Montag hören konnten mit seiner Antrittsvorlesung. Ich brauche auch gar nicht viel wahrscheinlich über ihn sagen. Seit 2023 in Konstanz mit Stationen vorher in Düsseldorf, Frankfurt, Max-Planck-Institut, Freiburg und anderen Orten, genau, und Publikationen, die ein großes Spektrum aufspannend von Kulturgeschichte Venedigs bis hin zu Geschichtstheorien und Geschichte der Zeit. So. Und heute geht es um Plausibilität. Also ich übergebe das vor.
Ja, wunderbar, vielen Dank. Ich weiß, ich bin wahrscheinlich nicht der erste Leser, aber vielleicht der erste Leser, der ansonsten mit der Entstehung dieses Sammelbandes so gar nichts, oder einer der ersten zumindest, sagen wir mal so, einer der ersten Leser dieses Sammelbandes, der mit seiner Entstehung so gar nichts zu tun hatte. Insofern tue ich jetzt etwas, was man, also was ich zumindest nicht gewohnt bin zu tun. Und ich habe nicht nur gelesen und bin der Einladung, diesen Band zu lesen, nicht nur gerne gefolgt und auch der Einladung, das etwas zu kommentieren oder ein paar Worte dazu zu sagen, sondern habe dann auch versucht, das, was mir dazu ein- und aufgefallen ist, um ein klein bisschen zu systematisieren, das habe ich jetzt unter die Überschrift auf dünnem Eis gestellt, diese Überlegungen, und zwar in viererlei Hinsicht auf dünnem Eis, und diese Punkte werden, sind zunächst sehr kurz und vor allem der vierte und letzte ist dann der längste, also es wird immer ein bisschen ausführlicher. Das heißt, wenn ich bei Punkt 3 bin, können Sie sich leider noch nicht freuen, dass ich rum bin, weil dann kommt erst der dicke Brocken. So. Aber ich versuche es in der Tat auch einigermaßen kurz zu machen. So auf dünnem Eis, zum einen deswegen, das jetzt nur vielleicht als kleiner halb ernst gemeinter Kommentar, auf dünnes Eis begebe ich mich natürlich allein schon deswegen, weil ich meine Rolle natürlich so verstehen könnte, dass ich jetzt hier eine Live-Vor-Ort-Spontan-Rezension eines Sammelbandes veranstalte, und zwar das im Angesicht der Autorinnen und Autoren. Damit würde ich mich in der Tat auf sehr dünnes Eis bewegen. Damit sind wir aber auch schon fast beim Thema Plausibilität, denn ich könnte jetzt, also ich werde das nicht tun, das war auch überhaupt nicht die Einladung, auch gar nicht die Aufforderung, so hatte ich meine Rolle auch nicht verstanden, aber wenn ich das machen würde, eine solche Live-Rezension, würde sich ja sofort die Frage stellen, wie plausibel wäre denn tatsächlich das, was ich da täte, ne? In dieser spezifischen sozialen Situation. Würde man mir das abkaufen, was ich da erzählte? Also wenn ich diesen Band über den grünen Klee loben würde, könnte das als einigermaßen plausibel gelten, oder würde man mir nicht aufgrund genau dieser spezifischen Situation den Applaus, den ich ja dann wahrscheinlich dadurch hoffe, einzufahren, nicht als unter Umständen Vortäuschung falscher Tatsachen etc. Auslegen. Also insofern könnte das schon einigermaßen gefährlich werden, und das ist schon mal eine Art und Weise, wie ich mich auf dünnes Eis bewegen kann. Zweiter Punkt, wieso ich den Eindruck habe, dass man sich auf dünnes Eis bewegt, wenn man mit Plausibilität arbeitet, und das das kann ich in der Tat durchaus sagen und hoffentlich auch plausibel machen, war für mich ein wirklicher Lerneffekt dieses Sammelbandes, und wie ich finde, ist einer der wirklich vielen großen Pluspunkte. Mir war nämlich in der Tat nicht klar, wie untertheoretisiert dieses vielfach verwendete Stichwort des Plausiblen, des Plausibelmachens und der Plausibilität ist. Ich hatte mal mit einer anderen sehr vielfach verwendet Begrifflichkeit, so ein ähnliches Phänomen, wo ich mir auch dachte, mein Gott, da müsste man doch mit definitorischen Vorschlägen und theoretischen Einrahmungen und so weiter überschwemmt werden. Dem war bei weitem nicht so, dass das für Plausibilität auch gilt, war mir in der Tat neu. Insofern also dünnes Eis, weil man sich zumindest, was die begriffliche Fundierung angeht, mit Blick auf Plausibilität wahrscheinlich wirklich auf dünnes Eis begibt. Und insofern, ja, nochmal, für mich interessant und überraschend, wie unterbelichtet dieses Konzept tatsächlich ist. Ich habe einfach nochmal, das war jetzt keine systematische Recherche, aber mal die Lexika und Begriffsbestimmungshandbücher, die mir so in meinem Büro gerade zur Verfügung stehen, herausgegriffen. Da kommt Plausibilität in der Tat einige Male vor, und schon bei den 4, 5 Gelegenheiten, die ich da hatte, war es auffallend, wie sehr diese Bestimmungsversuche voneinander abweichen, respektive auch überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Also in einem Fall ging es tatsächlich darum, dass Plausibilität einfach mit Wahrheit synonym gesetzt wurde. Ne? Plausibilität herstellen heißt gleich, das ist die Wahrheit, die dann da zum Vorschein kommt. In dem anderen Fall ging es dann um spezifische methodische Verfahrenswege, wie man diese Plausibilität tatsächlich erreicht, also eher um ein methodologisches Problem, mit dem man sich rumzuschlagen hat und so weiter und so fort. Also sehr dünneisige Versuche, Plausibilität irgendwie in den Griff zu bekommen. Und von daher habe ich, wie gesagt, aus diesem Band ganz erheblich gelernt, wie viel man da noch machen kann und vor allem, wie viel man damit auch machen kann. Ne? Also nicht nur, dass dieser Begriff besser ausformuliert werden könnte, sondern wie sehr man auch damit arbeiten kann. Dritter Punkt, dritter Weg aufs dünne Eis. Man begibt sich, glaube ich, auch auf dünnes Eis mit diesem Konzept Plausibilität, weil es tendenziell das Konzept in der Gefahr steht, überfrachtet zu werden. Vielleicht auch, weil man diesem Konzept so ein bisschen zu viel zumutet und damit dann auch durchbrechen könnte durch dieses Eis. Das wäre, das bringe ich jetzt einfach schon unter, damit es rhetorisch an geschickter Stelle eingebaut ist. Das wäre auch so eine Form der Kritik oder zumindest ein Gedanke, den ich an den Band dann in der Tat stellen würde, der aber auch, glaube ich, unmittelbar damit zusammenhängt, dass einfach das Konzept Plausibilität, wie gesagt, noch in der Art untertheoretisiert ist, dass nämlich so wie Plausibilität in dem Band und in den verschiedenen Beiträgen verwendet wird, wirklich, ich glaube, die akute Gefahr noch besteht, den Begriff zu überfrachten. Also wenn Plausibilität dann eine zur Ersatzvokabel wird für Wissen, Gewissheit, Wahrheit und an deren Stelle tritt, dann setzt man natürlich damit eine Diskussion fort, die man, also die ich auch schon seit geraumer Zeit kenne, die schon sehr lang geführt wird, zum Beispiel um diesen Wissensbegriff, auch wenn man den sozial, kultur, geisteswissenschaftlich einsortieren möchte, dann taucht es auch da ganz häufig auf, das Problem oder der Kritikpunkt, dass dieser Wissensbegriff viel zu überdimensioniert ist und letztlich so groß aufgeblasen wird, dass er fast nichts mehr sagt, ne, weil er einfach zu unspezifisch wird. So, und ich glaube oder habe den Eindruck, das könnte natürlich der Plausibilität auch passieren, weil wenn man danach sucht und nach konkreten Gelegenheiten sucht, wo Plausibilität passt, entweder als begriffliches Instrumentarium oder als ein konkretes historisches, soziales, ästhetisches Phänomen, sich die Beispiele häufen und damit auch dieser Begriff nochmal in der Gefahr steht, aufgebläht zu werden. So, das war schon mein dritter Punkt und jetzt kommt der vierte, also und der ist nun, wie gesagt, der längste. Die vierte Variante, sich auf dünnes Eis zu begeben. Ich würde nämlich auch sagen, dass diese mögliche Schwäche des Konzepts Plausibilität zu überladen zu sein, gleichzeitig auch eine potenzielle Stärke des Begriffs geht. Denn wenn es um das dünne Eis geht, wenn es um das Durchscheinende geht, wenn es um das Einleuchtende geht, wir haben ja die ganze Zeit auch so diese, vielleicht auch irgendwie aufklärungsmäßig inspirierten Lichtmetaphern, Transparenzmetaphern und ähnliches, die mit der Plausibilität einhergehen und die ja beim dünnen Eis durchaus auch gegeben sind, dann ist eben damit auch genau dieses Mögliche angesprochen, also die Unsicherheit, auf die man sich begibt, wenn man sich aufs dünne Eis begibt, muss ja dann nicht nur eine Gefahr sein, die Gefahr des Durchbrechens, sondern eben auch ist auch eine Unsicherheit, die Möglichkeiten eröffnet, denn wenn man es zumindest schafft übers dünne Eis, dann ist man da hoffentlich irgendwann auf dem Festland oder zumindest auf sicherem Grund hoffentlich wieder angelangt. Insofern würde ich Unsicherheit oder diese Unsicherheit, die damit einhergeht, eben auch als eine Form dieses Möglichkeitssinns oder eine Variante dieses Möglichkeitssinns, die man von Musil kennt, apostrophieren. Insofern finde ich eben ganz besonders diesen Begriff der Gewissheitsökologie in der Tat sehr enorm hilfreich. Habe wirklich den Eindruck, dass in den Beiträgen des Bandes damit gearbeitet wird und habe auch wirklich den Eindruck, dass man damit weiterarbeiten kann. Also zumindest bei mir haben wirklich unterschiedliche Synapsen Klick gemacht und so ein paar Ideen angestoßen oder mehr als nur ein paar Assoziationen aufgerufen, wie man damit in der Tat weiterarbeiten könnte. Ich will darauf gleich nochmal eingehen. Und das, was ich jetzt vor allem versuche, ein bisschen zusammenzufassen, sind so ein paar Ideen oder Gedanken, wie man vielleicht mit diesem Plausibilitätsbegriff und vor allem auch mit dem Angebot, das eben in diesem Band gemacht wird, auch weiterarbeiten könnte, wo man fortsetzen könnte. Zum einen Also wo lässt sich Gewissheitsökologie gewissermaßen einsetzen für weitere Überlegungen, Forschungsmöglichkeiten und so weiter. Lässt sich Plausibilität zum Beispiel nicht verstehen als eine notwendige und produktive Zumutung? Zumutung zum einen für die Produzierenden von Plausibilität, also diejenigen, die versuchen, Plausibilität herzustellen und damit Übereinkunft, Übereinstimmung herzustellen, weil sie nämlich Wege des Plausibilisierens offenlegen müssen und sich eben nicht auf Selbstverständlichem ausruhen können. Denn wenn sie sich darauf ausruhen könnten, müssten sie nicht für Plausibilität sorgen. Das Plausible, auch das ist ja so ein Aspekt, der in dem Band eine Rolle spielt. Das Selbstverständliche ist ja dann eher die nicht hinterfragte Hintergrundfolie, vor der Plausibilisierungsprozesse ablaufen. Aber wie gesagt, für diese Plausibilisierungsprozesse muss man eben wiederum eine gewisse Transparenz sorgen und man muss Prozesse zumindest in Gang setzen und sich dann unter Umständen auch unterschiedlichen sozialen Prozessen aussetzen, die nach Zustimmung heischen, aber die ja nicht immer bekommen. Plausibilisierungsprozesse sind ja nicht per se mit Erfolgsgarantie versehen. Für die Rezipierenden der Plausibilität ist es aber genauso eine Zumutung, weil sie die unaufhebbare Vorläufigkeit des Plausibilisierten immer aushalten müssen. Ne? Man kann sich ja nie sicher sein, dass das, was als plausibel anerkannt wird, auch über einen mehr oder weniger langen Zeitraum tatsächlich so gilt. Ich möchte gar nicht erst versuchen, aktuelle Phänomene unterschiedlicher Art aufzurufen. Aber man muss ja nur mal in die Vereinigten Staaten gucken und sich auf die nächste Wahl freuen. Dann angesichts der möglichen Szenarien wird schon relativ klar, was dann Vorläufigkeit von Plausibilitäten heißen kann. Da lässt sich in der Tat relativ schnell einiges über Bord schmeißen, auch vermeintlich einigermaßen gesichertes. Also soll heißen, es kann in der Tat auch da ganz konkret immer anders sein oder immer anders herauskommen. Also von daher Plausibilität als eine notwendige und produktive Zumutung. Weiterhin, neben dieser Zumutung hatte ich Plausibilität gerade wegen der praxeologischen Aspekte und wegen des prekären Zustands dieser Plausibilität für eine wirklich geeignete Alternative zu den Diskussionen um den Wahrheitsbegriff, die ich nicht zuletzt natürlich auch kenne aus einem historischen, geschichtstheoretischen Kontext, wo sehr intensiv und sehr emotionalisiert debattiert wird über die Frage, nicht nur was historische Wahrheit ist, sondern dass sie sich auf jeden Fall geben müsste und dass sie sich auf gar keinen Fall aufgeben dürften, weil sonst würde das dünne Eis in der Tat nicht mehr halten. Mit Plausibilität wäre vielleicht nicht mehr so sehr die Frage, was ist Wahrheit und ist das eine Qualifizierung, die sich irgendwie vergeben lässt, dass etwas wahr sein kann. Das ist eine Frage, die natürlich weiterhin gestellt werden soll und diskutiert werden soll. Aber wenn wir solche Fragen nach Wahrheitssituationen diskutieren in einem Sozial-, Kultur- etc. wissenschaftlichen Kontext, dann wäre vielleicht eher die Frage angemessen, wie ist eigentlich Wahres gegeben? Nicht was ist Wahrheit, sondern wie ist es gegeben und für wen ist es gegeben und in welcher Situation ist es gegeben? Und ich glaube, da kommt man mit solchen Fragen, mit dem Plausibilitätsbegriff, wesentlich besser zurecht, vor allem wenn man ihn eben so etabliert, wie das in diesem Band getan wird, weil die soziale Situierung von vornherein eingebaut ist. Die muss man nicht mehr großartig begründen. Wenn man sich begriffsgeschichtlich klar ist, dass das mit dem Applaus zu tun hat und dass wir es immer mit Zustimmungssituationen, mit sozialen Situationen zu tun haben, in denen das, was plausibel wird, das, was als plausibel anerkannt wird, als plausibel vorgeführt werden soll, aber man dafür auch immer Zustimmung braucht, dann ist, wie gesagt, der soziale situierte Aspekt immer schon mit eingebaut. Und das wäre sicherlich ein Vorteil, würde ich sagen, gegenüber dem abstrahierten und vermeintlich überzeitig gültigen Diskussionen um den Begriff der Wahrheit. Und in dem Kontext würde ich dann eben auch nochmal diesen Begriff der Gewissheitsökologie stark machen wollen, denn wenn es solche Art um Wechselbeziehungen geht, ne, also um die ökologische Frage der Wechselbeziehungen, also und in diesen Gewissheitsökologien der Plausibilitätsbegriff dann auch ins Zentrum gestellt wird, ins Zentrum solcher Ökologien, dann könnte das Funktionieren von solchen Gewissheitsökologien eben besser ausgeleuchtet werden mit dem Plausibilitätsbegriff, um zu vermeiden, dass Plausibilität dann aber eben auch zu einem Passepartout wird. Also ich glaube, mit den Gewissheitsökologien und mit der sowohl Situierung als auch Systematisierung besteht zumindest eine Chance, diese Überfrachtung des Plausibilitätsbegriffs dann hoffentlich auch so ein bisschen abzumildern. Ich meine, der wird groß bleiben und er muss auch groß bleiben. Nur zu einem Passepartout zu werden, das würde, glaube ich, schwierig sein. Es geht... ich habe das jetzt gerade schon genannt, also nächste Facette oder nächste Überlegung, von der ich denke, dass man da mit der Plausibilität vielleicht weiterarbeiten könnte oder an der Plausibilität weiterarbeiten könnte. Zum einen die konkreten Situierungen, wo taucht, und das wird in dem Band ja auch schon wirklich vielfach gemacht, wo taucht die Plausibilität auf, wo wird sie eingesetzt, in welchen historischen, räumlichen, sozialen, institutionellen Kontexten spielt sie eine Rolle und welche Rolle spielt sie? Und auf der anderen Seite eben wirklich, was die Systematisierung angeht oder die Generalisierung des Plausibilitätsbegriffs, um daraus ein begriffliches Instrumentarium zu machen, mit dem sich auf unterschiedliche Art und Weise wirklich arbeiten lässt. So, ich habe jetzt hier nochmal eine Liste, ich bin alle Beiträge nochmal durchgegangen und habe die gewissermaßen so zugeordnet, wie man da in Richtung Situierung und Systematisierung arbeiten kann. Die werde ich jetzt nicht alle vorlesen, weil viele von den Beitragenden sitzen hier und die können das sowieso viel besser als ich machen. Muss ich auch jetzt, glaube ich, gar nicht tun, das im Einzelnen nochmal durchgehen. Aber neben diesen Formen der Situierung und der Konkretisierung von Plausibilitätsszenarien oder solchen Gewissheitsökologien und neben der Systematisierung vielleicht noch ein allerletzter Kommentar oder allerletzter Schritt von meiner Seite, der zielt eher dann auf das Prozessuale beim Plausibilitätsbegriff. Das heißt, welchen Voraussetzungen, ich habe das gerade eben schon erwähnt, vor allem von welchen Selbstverständlichkeiten geht man aus, also was sind die Hintergrundfolien, die nicht mehr befragbaren und die Hintergrundfolien, die per se auch nicht mehr plausibel gemacht werden müssen, weil sie gar nicht mehr in Frage stehen. Also ich denke zum Beispiel an Zeit- und Raummodelle, die üblicherweise gar nicht mehr befragt werden, weil sie gewissermaßen die Container darstellen, in denen dann solche Plausibilisierungspraktiken vonstatten gehen. Also das wäre eine Station in diesem Prozess, eine zweite Station, dann die konkretisierten, nochmal auch in den Beiträgen ja vorgeführten Praktiken des Plausibilisierens. Wie geht man da konkret vor? Und zum Dritten, und auch das kommt in dem Band vor, mit welchen Wertungen wird das verbunden, was dann letztlich als plausibel, als plausibles vorgeführt wird. Ne? Ob das schon hinreicht, weiß ich nicht, ziemlich sicher nicht, aber das sind jetzt zumindest mal die Dinge, die mir ein- und aufgefallen sind nach der Lektüre. Und insofern, und jetzt sage ich es eben dann doch, insofern habe ich da nicht nur enorm viel gelernt, sondern darf auch sagen, dass die durchaus kritische Veröffentlichungsform des Sammelbandes, die so manches Beispiel hervorgebracht hat, auf das die Welt wahrscheinlich hätte verzichten können, dass die zumindest mit dem Band, wie ich finde, wirklich etwas vorliegen hat, aus dem ich in der Tat eine ganze Menge gelernt habe und nicht nur im Sinne gelernt, aha, guck, wusste ich vorher noch nicht, sondern da möchte ich jetzt eigentlich noch mehr von wissen und viel mehr, finde ich, kann man von Büchern ja kaum verlangen.
Ja, dann ganz herzlichen Dank für diese Reaktion. Es freut uns sehr, dass ein neuer Kollege auf das reagiert, was wir in den letzten Jahren hier erarbeitet haben. Und es wird uns freuen, wenn wir den Dialog zu diesem und eben auch zu den vielen anderen Themen dann auch fortsetzen können.